Hallo an alle, ich sehe euch nicht, aber ich weiß, dass ihr da seid. Das ist gut. Ich finde, das ist eine gute Lösung des Problems. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wer bin ich, euch hier was zu erzählen? Aber ihr seid schon mal da und ihr erwartet, was zu hören und ich stehe schon mal hier vorne. Also kann ich die Gelegenheit nutzen und das machen, was ich sonst auch 24/7 mache. Ich teile mit euch einfach das, was mich begeistert. Aber bevor ich das machen möchte, möchte ich selber noch mal ganz kurz ein kleines Gebet sprechen. Papa, ich bitte dich, sei hier. Und nimm das, was ich nicht weiß, in deine Hände und sprich durch mich. Berühre uns, dass wir als Gemeinde zusammenwachsen in deinem Wort und durch deinen Geist. Amen. So. Ich habe überlegt, was ich euch heute erzähle und dachte mir, okay, 3. Dezember, 1. Advent, du läutest die Adventszeit ein, die Weihnachtszeit. Was heißt Advent? Advent heißt Vorbereitungszeit, so auf Gott, auf das Weihnachtswunder. Das Weihnachtswunder, das ist so ein schönes Wort, das geht so leicht von den Lippen. Was heißt Weihnachtswunder? Und ich habe darüber nachgedacht und dann ist mir so ein Satz in den Sinn gekommen, der echt hängen geblieben ist. Der Gott, an den ich glaube, das ist der einzige Gott, den es nicht erniedrigt, sich klein zu machen. Den es nicht erniedrigt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er ein Kind geworden ist auf dieser Welt für uns, dass er am Kreuz gestorben ist, so klein, wie es geht. Und trotzdem hat es ihn nicht erniedrigt. Das ist für mich das Weihnachtswunder. Und ja, darauf darf ich euch vorbereiten, den Advent einläuten. Okay, wie bereitet man sich darauf denn aber vor? Das Einzige, finde ich, was darauf vorbereitet ist, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, wer dieser Gott ist, der so groß ist, der die Sterne geschaffen hat, der jeden Einzelnen von uns geschaffen hat und der trotzdem zu uns sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du darfst dich Kind Gottes nennen. Du wirst meinen Heiligen Geist empfangen und mein Zeuge sein. Er sagt, dass er ein Stück von sich selbst in uns hineingelegt hat, als er sagt, dass er uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Darüber denke ich nach, wenn ich darüber nachdenke, was das Weihnachtswunder ist und was Advent bedeutet. Und das weckt in mir eine Sehnsucht. Ich denke, so ein Gott, der so groß ist, der so unglaublich, unvorstellbar groß ist, sagt zu mir, dass ich mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und danach sehne ich mich, so sehr. Wenn ich Bibel lese, wenn ich erfahre, wenn ich von ihm höre, denke ich mir, hey, ich vergesse es so oft. Aber jedes Mal, wenn ich bewusst darüber nachdenke, dann sehne ich mich nach Gott. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben. Ich habe eine Sehnsucht. Sehnsucht ist ein unstillbares Verlangen nach etwas oder nach jemandem. Und so fühlt sich das an. Es fühlt sich an wie ein unstillbares Verlangen danach, Gott nahe zu sein. Unstillbar, weil wir hier sind. Wir sind leider, auf der Erde und nicht in vollendeter Gemeinschaft mit Gott, nicht in der Ewigkeit. Und das ist ziemlich traurig, wenn man darüber wirklich nachdenkt, wenn man sich denkt, dass man vollendete Gemeinschaft mit Gott haben kann, Gemeinschaft mit Engeln, dann ist die Erde, so schön sie ist, ziemlich... Ja, danke für das Wort, öde. Aber deswegen ist das Verlangen für mich unstillbar. Ich weiß nicht, vielleicht ist es theologisch nicht ganz richtig, aber für mich ist dieses Verlangen unstillbar und trotzdem habe ich es. Und trotzdem versuche ich, den 100% Gemeinschaft mit Gott nahe zu kommen, so doll ich das kann. Und wenn ich Zeit meines Lebens nur 99,9% erreichen kann, dann nehme ich die. Dann nehme ich die dankbar an. Und Sehnsucht, das ist eine Wortspielerei vom Sinnen und Suchen, ja. Ist für mich so, Sehnsucht heißt es ja eigentlich nicht, weil da steckt das Wort Sucht drin und das hat nicht mit Suchen zu tun, aber es ist mir egal. Also Sehnsucht heißt für mich vom Sehnen und Suchen und ich sehne mich nach Gott, ich sehne mich so sehr nach ihm und deswegen suche ich ihn. Und dann dachte ich mir, ich habe mal was gelesen, ich bin ja 18. Ich bin damit fit und fröhlich und eine klassische Jugendliche. Als klassische Jugendliche habe ich einen Facebook-Account, Instagram, Snapchat, Twitter, Tumblr, ich kenne WhatsApp, ich habe was auch immer. Also ihr habt das Prinzip begriffen und ich habe da was gelesen. Und ich dachte mir, das erzähle ich euch mal. Da stand nämlich, wenn wir nach Gott fragen, dann ist er nicht schwer zu finden. Wenn wir ehrlichen Herzens nach ihm suchen, dann macht er sich erfahrbar und ist nah. Gott versteckt sich nicht vor uns. Und das glaube ich von tiefstem Herzen. Ich glaube, dass Gott sich nicht vor uns versteckt, dass er erfahrbar und nah ist. So, mein Ziel war, euch das zu sagen. Und das aber nicht von mir aus, weil das bringt euch herzlich wenig, sondern ich habe so die Bibel gewälzt und nach der Bibelstelle gesucht, wo das steht. Ich habe versucht, die Stelle zu finden, in der steht, wenn du mich suchst, verstecke ich mich nicht vor dir. Eingefallen ist mir dazu Lukas 11, Vers 9 und 10, kennt ihr? Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und es ist eine wirklich schöne Stelle, ich mag sie sehr, sie hat mir jetzt aber nicht gereicht. Ich wollte nicht hören, wenn du suchst, wirst du finden. Ich wollte hören, wenn du suchst, dann ist es nicht schwer zu finden. Es ging mir so sehr darum, zu lesen, Gott versteckt sich nicht vor uns. Weil manchmal fühlt es sich so an. Also für mich, ich kann nicht von euch reden, aber für mich fühlt es sich so an, als ob Gott sich versteckt. Also dachte ich mir, ich suche danach. Ich suche danach, dass er sagt, ich verstecke mich nicht vor dir. Es war ein sehr frustrierender Kampf, denn ich habe es nicht gefunden. Ich habe Parallelstellen gelesen, ich habe die Studienbibel gewälzt, ich habe gelesen und gesucht und gebetet und Lobpreislieder gehört und habe gehofft, dass ich einfach die Stelle finde, in der das steht, schwarz auf weiß, damit ich euch sagen kann, Gott versteckt sich nicht vor uns und hier ist warum. Und euch dann 3 Bibelstellen und einen 5-Punkte-Plan geben kann. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Es steht so nicht drin, zumindest meines Wissens nach. Und das hat mich unendlich frustriert. Ich brauche das doch. Ich brauche doch Bestätigung. Ich bin ein Mensch, der klar braucht die Worte. Wenn ich das Gefühl habe, jemand liebt mich nicht, dann brauche ich einen, ich liebe dich. Wenn ich Zweifel habe, dass ich würdig bin, dann brauche ich einen, du bist würdig. Ich brauche jemanden, der mir einfach die Stirn bietet, der zu jedem meiner Zweifel sagt, nein, so ist es nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, Gott versteckt sich, dann will ich hören, Kim, ich verstecke mich nicht vor dir. Aber in der Bibel steht nicht drin, Kim, Ruth, wirf mal, ich verstecke mich nicht vor dir. Du kannst mich finden, steht nicht drin. Und dann lag ich wirklich frustriert im Bett und wollte schlafen. Und ich konnte nicht schlafen, weil ich echt frustriert war. Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass ich in der Woche, würde ich jetzt mal Pi mal Daumen sagen, in der es irgendwie in meinem Hinterkopf war, in der ich Bibel gelesen habe, gepiezt habe, echt viel gelernt habe. Ich habe Bibelstellen gefunden von Leuten, die Gott gesucht haben und die was davon hatten. Ich habe andere Bibelverse gefunden. Ich habe nicht gefunden, ich verstecke mich nicht vor dir. Aber was ich zum Beispiel gefunden habe, was ich euch zeigen möchte, ist Daniel 6. Ich finde Daniel sehr cool. Hashtag, ich bin eine gute FSJlerin. Nein, sorry, ich musste. Daniel 6, also Buch in der Bibel, das ist die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Und es wird nicht besser. Wirklich. Also Daniel, der Name ist für mich geprägt. Nur gut natürlich, Daniel. Daniel in der Löwengrube. Da ist Daniel in einem fremden Land mit einem fremden König, der gerade König geworden ist und ist Berater des Königs und der ist echt gut. Der hat es einfach drauf. Es gibt noch andere Berater, aber die haben es halt einfach nicht so drauf wie er. Und die merken das und wollen ihn einfach irgendwie, die wollen ihn von seinem scheinbaren Sockel holen, die wollen ihm schaden und finden nichts außer seinen Glauben, wo sie ihm schaden könnten. Gehen zum König und sagen, hey, was hältst du von dem Vorschlag, dass du ein Gesetz erlässt, wo 30 Tage lang niemand eine Bitte oder ein Gebet an jemand anderen, an Menschen oder an einen anderen Gott richten darf, als an dich, den König. Der König sagt, jo, klingt gut, mache ich. Mache ich auch so, finde ich so gut, das unterschreibe ich, so dass ich es nicht zurücknehmen kann. Die Leute, die das, also diese anderen Berater, die das wissen, dass Daniel jeden Tag betet, und Daniel macht es auch weiter, unbeirrt davon, geht in sein Zimmer, hat sein Fenster, das nach Jerusalem ausgerichtet ist, kniet sich nieder 3-mal am Tag und betet. Und dankt Gott für all das, was er hat. Und die Berater merken das und die verpfeifen ihn, oder sie wissen das ja, und die verpfeifen ihn und dem König tut es richtig leid. Er sagt, kann es nicht zurücknehmen, Daniel, ich muss dich in die Löwengrube werfen. Das habe ich unterschrieben, das ist Gesetz. Also wird Daniel in die Löwengrube geworfen. Der König hat ein wirklich schlechtes Gewissen, der mag Daniel total, der hat es halt einfach drauf. Und dann nach ein paar Tagen kommt der König dorthin und händeringend ruft er runter, Daniel, bitte, 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 sag mir, dass dein König, dass dein Gott dich gerettet hat. Und Daniel ruft halt zurück, ja, mir geht's gut, die Löwen haben mir nichts getan, denn mein Gott hat den Löwen die Mäuler verschlossen. Und wird halt da hochgeholt und der König sagt dann, hey, gepriesen sei Gott und dein Gott allein, weil der allein dich gerettet hat. Und die hatten drastisches Ende, die Geschichte. Die anderen Berater werden samt ihren Familien und Kindern in die Löwengruppe geworfen und gefressen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt an dieser Geschichte sind drei Sachen, die mich daran so begeistern. Der erste Punkt ist, Daniel sucht danach, wo er Gott findet. Der weiß genau in seinem Zimmer, welches Fenster nach Jerusalem zeigt. Der kann Jerusalem nicht sehen. Er weiß nur, dort ist der Tempel. Dort ist vermeintlich der Ort, wo Gott lebt. Haben wir ja geglaubt. Ist jetzt mal so okay. Und er betet in diese Richtung, weil er sagt, ich richte mich darauf aus, ich richte mich auf den Ort aus, an dem ich Gott begegnen kann. Und mich begeistert das so, weil was ist ein stärkeres Bild von Sehnsucht als ein, ich weiß, wo ich diesen Menschen begegnen kann. Ich kann da gerade nicht hin. Daniel konnte nicht nach Jerusalem zum Tempel. Aber er wusste, wo das war. Der richtet sich darauf aus und kniet nieder und sagt, ich kann dort nicht hin. Ich habe ein unstillbares Verlangen, dort zu sein. Ich kann nicht hin. Aber ich kann alles in meiner Macht Stehende dafür tun, ihm so nahe zu kommen wie möglich. Er kann 99,9% haben, auch wenn die 100% nicht gehen. Und Daniel kniet nieder und betet. Und der zweite Punkt darin ist, er dankt. Auf was auch immer passiert, er betet und dankt. Er guckt nicht nur, wo ist Jerusalem? Wo ist in meinem Leben der Ort, an dem ich Gott begegnen kann? Wo ist in meiner Familie der Ort? Wo ist in meiner Familie Gott? Wo ist es bei meinen Freunden? Wo ist es auf Arbeit? Wo ist es in der Zeit, die ich alleine verbringe? Guckt nicht nur, wo ist Jerusalem? Sondern er sagt, dreimal am Tag, den ganzen Tag, suche ich danach und ich komme dem so nah wie möglich. Er betet. Und der dritte Punkt ist, er vertraut. Er weiß genau, wenn ich Gott nahe komme, wenn ich bei Gott bin und aufgrund meines Glaubens, aufgrund dessen, dass ich Gott so nah bin, dass ich dieser Sehnsucht nachgehe, leide, wenn da was passiert, kann mir nichts passieren. Niemand als Gott allein kann mir ein Haar krümmen, wenn jemand mich ob meines Glaubens angreift. Und darauf vertraut er. Und das finde ich so begeisternd, weil manchmal fühlt sich mein Kopf an wie eine Löwengrube. Manchmal bin ich in einem Loch, wo ich merke, ich stehe mir selbst im Weg. Manchmal sind die Löwen meine Gedanken, die einfach Zweifel, die mich ausnocken, weil ich echt merke, ich kann nichts ohne Hintergedanken tun. Wenn das nicht meine Message wäre, würde ich wahrscheinlich hier oben stehen und sagen, ich mache das, aber davor und danach wären meine Gedanken, war ich gut genug? Waren die Leute berührt? Hat das funktioniert? Habe ich Gottes Wort gesagt? Habe ich zu viel geredet? Habe ich zu wenig geredet? Gedanken, die wie Löwen sind, die versuchen mir den Kopf abzureißen und wehtun. Und es begeistert mich so sehr zu wissen, dass wenn ich mich auf Gott ausrichte, wenn ich ihn suche, wenn ich das Jerusalem in meinem Leben suche und mich niederknie und bete, das ist eine Löwengrube, ich werde da sein, ich werde vielleicht da unten sein, aber sie kann mir nicht schaden. Meine Gedanken können mich angreifen, aber sie können mir nicht schaden. Nur Gott allein hat die Macht über mich, wenn ich mich in seine Hände begebe. Das sind drei Punkte. Dieses Jerusalem suchen, diese Sehnsucht nachgehen und das Vertrauen darauf, dass Gott allein die Macht über mich hat. Die habe ich begeistert, die habe ich gelernt. Auf der Suche nach dem Satz, Kim, ich verstecke mich nicht vor dir. Und ich habe es nicht gesehen. Ich wollte so sehr diesen Satz hören, dass ich es ewig nicht gesehen habe, was Gott mir auf der Suche nach ihm alles zeigt. Und das ist, was mich am meisten von all dem begeistert. Ich kann euch keine Bibelstelle, ich kann euch keinen schönen Vers sagen, wo steht, Gott versteckt sich nicht vor uns. Ich kann euch nur ermutigen, diesen Satz zu suchen. Ihr werdet frustriert sein, aber Gott wird euch viel zeigen. Zumindest hat es bei mir gemacht. Amen.